Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, über dieser neuen Woche, ich habe es vorhin schon gesagt, steht der Satz aus dem Propheten Jeremia: Heile du mich, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. So betet Jeremia und ich empfinde es gerade so, dass es nicht nur für einen einzelnen Menschen gilt, sondern dass das heute auch eine Bitte für unsere Welt ist. Für eine Welt, die gerade so im Argen liegt, dass wir gar nicht wissen, wo es hinführt. Eine Welt, die unbedingt Heilung braucht. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir sind bestürzt über das, was in diesen Tagen geschehen ist und noch geschieht. Und wir spüren zugleich auch unsere ganze Hilflosigkeit. Und doch möchte ich die Bitte des Jeremia heute Morgen ganz konkret auf uns beziehen. Auf mich persönlich. Man könnte sagen, auf mich und dich. Es ist ja eine sehr seelsorgliche Aussage. Heile du mich, so werde ich heil. Gott von seiner Seite sagt ja schon im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt. So stellt er sich seinem Volk, das durch die Wüste wandert, vor. Ich bin der Herr, dein Arzt. Viele Geschichten erzählen schon im Alten Testament, dass Gott ein heilender Gott ist. Und dann im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, in den Evangelium, da erfahren wir es praktisch auf jeder Seite, wie dieser Gott uns in Jesus sein Gesicht zeigt. Schaut auf Jesus, so habe ich es immer den Konfis gesagt, schaut auf Jesus, dann wisst ihr, wie Gott ist. In ihm, nur in ihm, können wir es entdecken. Wir haben ja eben ein Beispiel in der Lesung gehört. Da bekommt einer körperlich und seelisch zugleich die heilende und aufrichtende Kraft Gottes zu spüren. Und so soll es heute darum gehen, dass auch wir selber das für uns empfangen können und dass wir es auch weitergeben sollen, was Jesus für uns bereithält. Es geht also um Umgang mit Krankheit. Und der dazu vorgesehene Predigttext steht heute im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Ich lese nach der Übersetzung von Martin Luther. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, alte und neue? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Herr, lass dich bitten, dass dein Wort uns wirklich ins Herz trifft, dass es uns aufrichtet und uns Mut schenkt. In dieser Zeit, für uns persönlich, für unsere Gemeinde und für die Welt. Amen. Ja, hier werden ja drei Situationen angesprochen. Jemand leidet, jemand ist guten Mutes und das dritte, jemand ist krank. Auf das letzte wollen wir uns jetzt konzentrieren. Wie gehen wir eigentlich in unseren Gemeinden und auch hier in unserer Gemeinde, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Krankheit um? Man muss es ja nicht so handhaben wie, ich hörte es von einer freien Gemeinde, wo bei den Bekanntmachungen gesagt wurde, wir wollen auch unserer lieben Kranken gedenken, die draußen neben dem Eingang am schwarzen Brett hängen. Man versucht ja als Pastor schon immer am Ball zu bleiben. Ich habe oft erst im Nachhinein erfahren, dass jemand schwer krank war. Es war mir einfach nicht gesagt worden. Oder ich musste, damals ging das noch, eine Krankenhausliste durchwühlen, um zu gucken, wer da noch ist. Und meist waren die Leute dann auch schon wieder entlassen, weil sie ja heute immer ganz schnell wieder auch rausgeworfen werden. Jakobus zeigt seiner Gemeinde jetzt noch einen anderen Weg, Man könnte sagen, den Umgekehrten. Seiner Meinung nach soll die Initiative vom Kranken selber ausgehen. Da ist dieser willentliche Entschluss des Betroffenen, kommt und betet mit mir. Ich brauche das jetzt. Und das ist keineswegs eine steile, fromme Meinung. Jeder Arzt, jede Ärztin weiß, wie viel im Heilungsprozess von der Einstellung des Kranken abhängt. Er oder sie muss es ja wirklich wollen. Okay, beim Zahnarzt fühle ich mich schlicht und einfach ausgeliefert. Aber auch da gibt es den Punkt, wo ich sage, ich will ihm jetzt vertrauen. Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich muss so denken, wie viel mehr wünscht sich Gott von uns? Diese Erwartung, dass wir sagen, Herr, du kannst mir helfen. Ist ja interessant, Jesus hat ja manches Mal gefragt, willst du? Was willst du erst? Und dann diesen kranken Menschen, der schon seit 38 Jahren da am Teich Bethesda lag, gefragt, willst du gesund werden? Komische Frage. Er wusste das doch. Er wusste aber auch, der liegt schon seit 38 Jahren hier und wahrscheinlich gab es gute Gründe, ihn so zu fragen, denn es sprach einiges dafür, lieber krank zu bleiben. Vielleicht bezog die ganze Familie ihr Einkommen daraus. Wir haben das nicht selten in Äthiopien erlebt, dass Menschen darauf angewiesen waren, dass einer aus der Familie bettelte. Aber umso mehr will Jesus jetzt von diesen Menschen die Worte hören, ja, ich will gesund werden. Ich will, dass meine Situation sich ändert. Und es gilt ja nicht nur für eine Krankheit, auch für eine andere schwierige Situation. Und auf dieser Linie jetzt bewegt sich auch Jakobus. Er sagt, der Beschluss muss von dir ausgehen. Du sollst die Ältesten rufen. Ich denke, das ist kein starres Gesetz, dass die Ältesten dann womöglich gerade ausgerechnet die Presbyter sind, Presbyterinnen, Presbyter. Jede Christin, jeder Christ ist dazu berufen, er kann, sie kann für andere beten. Jakobus, glaube ich, geht es schlicht um geordnete Strukturen. Denn damals liefen und heute laufen immer noch so manche selbsternannten Heiler rum, die den Kranken ein schlechtes Gewissen machen, sie in Abhängigkeit führen. Die sagen, wenn du nicht gesund wirst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du gesündigt hast oder dass da eine verborgene Schuld ist, dass du nicht genug glaubst. In der Seelsorge begegnet man mitunter solchen Verletzungen. Jakobus ist zurückhaltender, auch er spricht ja die Schuldfrage an. Aber er macht daraus keine dogmatische Regel nach dem Motto, du bist krank, also muss da irgendwo eine Schuld sein. Klar, es kann Zusammenhänge geben. Davon weiß ja schon der Psalmbeter. Wir haben das ja gerade im 32. Psalm vorhin miteinander gesprochen. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Den Älteren ist das noch vielleicht vertraut im Lutherdeutsch. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Unser Seelsorgerlehrer hat damals gesagt, das ist Psychosomatik in den Psalmen. Diese Verbindung zwischen Seele und Körper. Und so tut der Beter dann auch seinen Mund auf. Indem er seine Schuld bekennt, erfährt er Zuspruch. Wie gut das tun kann, sich da ja, Luft zu machen. Max Frisch, Schweizer Schriftsteller, hat mal gesagt, der Katholik hat seine Beichte, ich habe nur meinen Hund. Er wollte damit sagen, uns ist eine ganze Menge verloren gegangen, wenn viele nur noch ihrem Dackel ihr Herz ausschütten können. Hängt natürlich auch mit Einsamkeit zusammen. Der schwedische Bischof Bo Giertz hat einen eindrücklichen Roman über die Erweckungszeit in Schweden geschrieben, also über die Zeit, wo plötzlich viele Menschen zu einem lebendigen Glauben kamen. Er erzählt von einem jungen Vikar oder Hilfsprediger, der in der Nacht zu einem sterbenden Bauern gerufen wird. Der Sterbende hat nur eine Frage: Wie werde ich meine Schuld los? Der junge, aufgeklärte Theologe ist total hilflos. Sowas hat er im Studium nicht gelernt. Schließlich tritt eine einfache Frau in die Sterbekammer. Sie sagt nur ein paar schlichte Sätze, gewissmachende Worte aus der Bibel. Da wird der Sterbende ruhig. Er erfährt die Vergebung seiner Schuld. Der Mann stirbt, doch vorher hat er sein Herz und sein Gewissen erleichtert. Für den jungen Theologen, für den Vikar wird dieses Erlebnis so einschneidend, dass er von nun an wirklich mehr weiterzugeben hat als so eine schlichte Vernunftreligion. Jakobus predigt keine Heilungsideologie, glaube nur, so wirst du gesund. Nein. Glaube nur, so werden alle deine Probleme gelöst. Nein. Er sagt vielmehr, wenn man genau hinhört, hinschaut, und das Gebet wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Jakobus weiß, Heil ist mehr als Heilung. Es tut dem Menschen schlicht und einfach gut, wenn andere mit ihm beten. Sehr behutsam und doch klar formuliert Jakobus die positiven Folgen des Gebets füreinander. Und dann sagt er so, Leute, nutzt das aus. Bleibt nicht hinter dem zurück, was Gott für euch bereithält. Macht Gebrauch davon. Die katholische Kirche kennt ja das Sakrament der Krankensalbung, im Volksmund oft letzte Ölung genannt. Leider ist es daraus geworden. Es ist eigentlich ein sehr guter Brauch. Schade. Und doch wird es oft praktiziert in guter Weise. Eben nicht als letzte Ölung. Als ich nach meinem Vikariat, als ich nach Lüdenscheid in die Kreuzkirche kam, gab es dort einen Kreis von Leuten, damals alles Brüder, Männer, die sich jeden Freitagabend zum Gebet trafen. Die Seele der Gruppe war Fritz Hoffmann, der seinem Namen Hoffmann alle Ehre machte. Er war ein an beiden Beinen amputierter Mann. Der las uns immer dann freitagabends vor, was er unter der Woche in der Bibel oder auch im Neukirchener Kalender an Schätzen entdeckt hatte. Er war ursprünglich gar kein frommer Typ gewesen. Erst während seiner Zeit als Presbyter war er allmählich wirklich in einen lebendigen Glauben reingewachsen. Bei ihm war das nicht so irgendwas Plötzliches von jetzt auf gleich. Er war so echt in seinem Glauben, es war immer so echt, wie er uns mit kindlicher Freude weitergab, was ihn bewegte. Ab und zu kamen Leute in diesen Kreis, damit wir für sie beten. Manche brachten auch mal ihre Kinder mit. Das Gute war, viele in der Gemeinde wussten, es gibt da einen Ort, wo ich hinkommen kann. Da muss ich mein Anliegen nicht lange erklären, da werde ich verstanden und da werde ich schon gar nicht belächelt. Und was ich da sage, das bleibt unter uns. Für mich war dieser Kreis wertvoller als so manches theologische Seminar, das ich absolviert hatte. Manchmal geschahen kleine und manchmal auch größere Wunder, allerdings nicht im Rampenlicht. Manchmal passierte offenbar gar nichts. Und doch waren die Leute hinterher immer irgendwie befreit und erleichtert. Gott möchte uns Gutes tun. Er schenkt uns Heil für unsere Seele und Heilung für Geist und Körper. Wie gesagt, beim Suchen nach Heilungsgeschichten stoßen wir immer wieder auf Jesus. Er legte seine Hände auf, heißt es da, wie so bei einem Arzt, der seinen Beruf ausübt. Diese Geschichte, andere Geschichte von einer Frau, die Überschrift heißt die verkrümmte Frau, es muss eine Frau gewesen sein, die sich nicht mehr gut bewegen konnte, heißt es, und Jesus legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf. Da ist wieder dieses Aufrichten und pries Gott. Es fängt an mit Handauflegen und endet mit Aufrichten. Und auch bei Jakobus heißt es dann ja, und Gott wird ihn aufrichten. Merkwürdige Begebenheiten, teilweise bei solchen Berührungsgeschichten, manchmal sogar Grenzüberschreitungen, manchmal wird es sogar peinlich. Da nähert sich eine Frau Jesus von hinten, berührt heimlich sein Gewand. Jesus spürt das irgendwie, sagt, wer war das? Zitternd gibt sie sich zu erkennen und sagt, ich habe dich berührt und ich bin gesund geworden. Eine geheimnisvolle Kraft, die von Jesus ausgeht, die ihn durchflutet, die sich ausbreitet und auf Menschen überträgt, die ihm vertrauen. Wie diese Frau. Sie wollte gesund werden und Jesus sagt, danke für dein Vertrauen. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Oder Maria, die Schwester von Martha, sie hat Jesus in Bethanien auf dem Weg in seinen Tod, auf dem Weg ans Kreuz. Sie hat ihn gesalbt. Sie hat ihm ihr kostbares, duftendes Parfüm über die Füße gegossen und mit ihren Haaren seine Füße berührt. Es gibt ja mehrere Geschichten dieser Art. Jesus, der andere berührt und salbt und segnet, lässt sich selber auch berühren und salben. Markus fasst das so zusammen. Er sagt, wo Jesus in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie ihm die Kranken auf dem Markt und baten, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren durften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Mag ja ein bisschen merkwürdig klingen. Manches ist da auch so Volksglaube, so ein bisschen magisch vielleicht. Aber es ist eben Jesus. Von ihm geht heilende Kraft aus. Und ich glaube fest, dass wir manches wiederentdecken müssen, was wir irgendwie verloren haben als Gemeinde. Die anglikanische Kirche, die Church of England, die hat ein Ministry, das nannte sie das Healing Ministry, hat sie sozusagen installiert mit einer Fachperson, einer Pastorin oder einem Pastor, und diesen Auftrag in der Kirche voranzubringen, Menschen unter Handauflegung zu heilen. Auch das geschieht ja vermehrt wieder in Gottesdiensten, nicht nur zur Konfirmation oder bei der Trauung oder auch bei der Ordination einer Pastorin, eines Pastors. Jede und jeder darf das in Anspruch nehmen. Ich bin da in meiner letzten Gemeinde in Bremen mit hineingenommen worden praktisch. Einmal im Monat bietet die Epiphanias-Gemeinde, wir sagen liebevoll immer nur Epi, bietet sie das Krankengebet an. Was heißt das? Das geschieht ganz praktisch so. Nach dem Gottesdienst, da wird, wenn die Leute so allmählich rausgehen, im Altarraum ein Stuhl hingestellt und noch zwei Stühle daneben. Und dann halten sich zwei Mitarbeitende bereit, um bei Bedarf für Leute, die im Kirchenraum bleiben, zu beten. Die anderen gehen schon zum Kirchencafé oder nach Hause. Die beiden Beterinnen, Beter haben ein kleines Gefäß mit Öl parat, weil sie sagen, das nehmen wir wörtlich. Zum Wort des Zuspruchs muss auch das Zeichen kommen. Wir sind so verkopft. Wir machen es so, wie Jakobus es vorschlägt. Und dann wird denen, die für sich beten lassen, damit ein kleines Kreuz auf die Handfläche gezeichnet. Der Pastor leitet das Ganze nur kurz ein und verschwindet dann. Das machen die Mitarbeiter. Ein Angebot, das nicht immer, aber häufig wahrgenommen wird und wo die für die Leute immer sehr dankbar sind. Ganz am Schluss muss ich noch an diese Geschichte nochmal denken, die wir eben gehört haben. Wie toll, dass die vier ihren Freund zu Jesus schleppen. Ich habe es immer versucht, mit den Konfirmanden mal so hinzukriegen, dass vier auf einer Matte einen fünften tragen müssen, einmal ums Gemeindehaus. Das ist ganz schön anstrengend. Und dann noch um die Kirche. Das ist anstrengend. Das ist mit Anstrengung verbunden. Und sie machen sich dazu noch den Vorwurf der Zerstörung fremden Eigentums. Machen sich als zum Vorwurf, nehmen sie in Kauf. Mit dem einen Ziel, dieser, unser Freund, muss unbedingt zu Jesus kommen, denn Jesus, der kann ihm helfen. Der wird ihm helfen, auf seine Art. Ist dann noch überraschend, dass Jesus auch zuerst über die Schuld spricht, über die Vergebung. Aber er nimmt ja nicht diesen Zusammenhang, dass das immer so ist, dass da erst irgendeine Schuld ist. Aber er weiß, dieser Mensch braucht mehr als Heilung. Er muss heil werden. Und auch wir wissen, dass nicht jeder Mensch, für den wir beten, gesund wird. Und auch wir selber, manche in Lebenssituationen sind, wo eben da kein Automatismus ist. Im Grunde genommen ist das, was die vier Freunde für den Kranken tun, im Grunde genommen ist jedes Gebet für einen anderen Menschen so ein Freundschaftsdienst. Ob sonntags im Fürbittengebet oder irgendwann zwischendurch im Alltag. Lasst uns das wieder stärker praktizieren. Uns für die kommende Woche einen Menschen vornehmen. Nimm dir einen Menschen vor, für den du beten willst. Oder andersherum, wie Jakobus es sagt, selber für ein Anliegen, das du hast, das sie haben, einen anderen Menschen für uns in Anspruch nehmen, dass er damit für uns betet. Und das in dem Wissen, dass nicht wir es sind, sondern dass Jesus selbst, der ist, der heilt, der handelt, der auf jeden Fall Hilfe schenkt und der aufrichtet. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, du bist unser Arzt. Du bist der Heiland, der in Ordnung bringt, was in Ordnung kommen muss, bei uns selber, bei anderen. Wir wollen dir auch die anbefehlen, die von einer Krankheit betroffen sind, dass du sie segnest, dass sie spüren, dass sie dennoch in deiner Hand sind. Und wo du es willst, Herr, da kannst du auch Hilfe und Heilung schenken. Und dein Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, unserem Herrn. Amen. Und als Überleitung zum Abendmahl.